Holländer hat sich da dann über die Landwirtschaft in den Weinbau verliebt.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Ein weiterer Gast hat sich zu uns nach Feuersbrunn vor das Mikrofon begeben. Conny, stell bitte vor.
Hallo, grüß euch. Und zwar von Feuersbrunn geht es jetzt nach Fels am Wagram zum Weingut, das wie kaum ein anderes für Familie, Zusammenhalt und Herkunft steht. Das ist das Familienweingut Kolkmann. 4 Generationen leben und arbeiten hier gemeinsam. Im Mittelpunkt stehen die typischen Rebsorten des Wagrams, allen voran Grüner und Roter Veltliner. Nachhaltiges Wirtschaften und die Überzeugung, dass große Weine nur auf gesunden Böden entstehen können. Unser Gast ist Horst Kolkmann Junior, jemand, der die Zukunft des Familienweinguts aktiv mitgestaltet. Horst, schön, dass wir dich vom Mikro haben.
Ja, schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, ein klingender Name, den man kennt. Erzähl uns ein bisschen über den Hergang, über die Familie, über die Geschichte des Weinguts, bitte.
Ja, mein Großvater hat 1964 mit meiner Großmutter das Weingut gegründet. Mein Großvater ist eigentlich ein gebürtiger Deutscher gewesen aus dem Ruhrgebiet, durch den Zweiten Weltkrieg eigentlich mit 12 Jahren nach Österreich gekommen und hat sich da dann über die Landwirtschaft in den Weinbau verliebt. Für ihn war dann schon immer klar, dass er im Weinbau auch hauptberuflich ausüben möchte und ist dann quasi mit seinen eigenen ersten Weingärten hier sesshaft geworden, hat dann meine Großmutter kennengelernt und so hat es eigentlich gestartet. Ja, dann war die Übergabe an meine Eltern und meinen Onkel damals und ja, jetzt mittlerweile bin ich der Junior, der so mitmischt schon und meine Ideen einbringt. Also ich bin eigentlich noch im Hintergrund tätig, also mein Papa und mein Cousin führen den Betrieb gemeinsam. Und ich sage immer so, ich bin der Praktikant,
in der Fall ist
dorn.
Das Mädchen für alles.
Das Mädchen für alles. Nein, es ist recht schön, weil wir eigentlich in der Familie eigentlich immer schon alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Und gerade als Junior ist es einfach cool, wenn man einfach Ideen einbringen darf und seine Ideen dann auch verwirklichen darf. Mhm.
Das heißt, der Vater ist jetzt von der Linie ist jetzt quasi nur ober dir. Das heißt, wenn der Papa mal nicht mehr tut, dann gehst du in die Fußstapfen vom Vater.
Ganz genau, ja. Das ist der Plan. Also mein Papa, der wird noch ein, zwei Jahre quasi im Betrieb sein und dann hat er schon mal gesagt, wird er eben die Übergabe anstreben. Ja,
dann machst du mit dem Cousin weiter. Dann.
Genau, dann mache ich mit meinem Cousin weiter. Bei uns ist das aber nicht so eine arge Hierarchie quasi, dass man sagt, ja, das ist der Big Boss und ich bin so der Untertanen. Wir sind eigentlich auch in Summe quasi mit unseren Mitarbeitern eben ein sehr familiäres Verhältnis. Das heißt, jede Stimme ist eigentlich gleich viel wert und ja, gerade in der Familie, wir reden und diskutieren über alles. Das macht eigentlich auch noch der Mittagstisch sehr groß aus, den die Oma jeden Tag für die ganze Familie prägt. Die kocht halt auch noch für die ganze Familie und da sitzen dann 8, 9 Leute und dann redet die ganze Familie die täglichen Themen auch durch und ja, das ist eigentlich auch was Einzigartiges.
So wie es früher war.
Da ist man immer up to date.
Ja.
Heutzutage heißt es Schuhe fix.
Ja, genau. Und steht da noch Wein am Tisch?
Da steht ein Wein am Tisch, ja genau. Wir starten meistens einfach klassisch, weil man will am Nachmittag auch noch irgendwie arbeiten, einen Spritzer oder so und kommt dann halt vom Essen her an, ob quasi was die Oma halt so Gutes zaubert aus der Küche. Beziehungsweise wenn man einen Fülltag haben, dann haben wir ganz gern die Weine, was wir irgendwie füllen oder so auch mit einbauen, dass man wirklich kurz nochmal Update hat oder so, wie das zum Essen schmeckt, weil das ist einfach nochmal ganz was anderes, wenn man da entspannt beim Essen sitzt.
Der Name Kolkmann ist unweigerlich mit dem Wagram verbunden. Erzähl uns ein bisschen was über euer Gebiet.
Ja, das Gebiet Wagram strebt eigentlich durch seine Vielschichtigkeit. Also bei uns im Betrieb kann man das ein bisschen ableiten. Wir haben ein sehr, sehr breites Sortenspektrum. Also angefangen von ganz typisch Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc, Muscatella, eigentlich bis hin zu Burgundersorten und auch kräftige Rotweine. Was spricht eigentlich der Wagram sehr dafür? Das zeichnet sich einfach auf der einen Seite durch den Lössboden ab. Und auf der einen Seite halt auch wirklich durch den Einfluss durch die Donau, durch doch auch kühle Temperaturen am Abend, was über das Waldviertel hereinfließen quasi, über diese Geländerstruktur. Und ja, das ist eigentlich die beste Basis dafür, dass man sehr viele gute Sorten quasi anbauen kann. Und eigentlich von leichte Fruchtige bis zu kräftigen Reserven bietet da der Wagram viel. Und was ihm halt da wirklich auszeichnet, ist eben der Lössboden, der immer einen Jahresniederschlag von bis zu 80% halt speichert. Mhm. In Zeiten von Klimawandel natürlich auch ein riesiger Vorteil.
Das heißt, bewässert und wird da nicht, weil es eh nicht notwendig ist.
Genau, bewässert brauchen wir eigentlich nicht. Außer Junganlagen ist natürlich sinnvoll, solange das Wurzelsystem noch nicht da ist. Aber ja, der Wagram, der Lössboden, wurde angeweht durch, also nach dem Urmeer quasi. Und er hat quasi so das Gebiet geformt. Und dieser Löss, der saugt sich auf wie ein Schwamm, gibt dann das Wasser langsam an die Rebe ab, ist dann auch sehr nährstoffreich und kalkreich und das, davon leben die Reben ganz gut. Der Vorteil ist da einfach wieder, dass die Rebe halt eine sehr cremige und glatte Weine quasi macht. Also nicht so Säurespitzen, sondern eher sehr runde und cremige, samtige Weine, ja.
Wie viele Hektar habt ihr?
Wir bewirtschaften 62 Hektar Rebfläche selber, ja.
Ja, da braucht man Cousin dazu.
Ja, da muss die Familie funktionieren.
Ja, machen wir eben nachhaltig und biologisch zertifiziert. Mhm. Ja, das war so das Erste eigentlich, was ich so ein bisschen eingebracht habe, wie ich noch in der Schule war. Das nachhaltig war immer so schon der erste Schritt. Und ja, jetzt seit dem Betrieb bin, haben wir einen zweiten Schritt mit biologischem Weinbau gewagt.
Die Umstellung, war das schwierig oder?
Nein, eigentlich nicht. Also, für uns war es kein so ein großer Schritt, weil nachhaltig haben wir schon angefangen, also früher haben wir schon Mineraldünger verwendet quasi. Das war einfach aus dem Trend heraus damals und das haben wir relativ rasch eigentlich geändert. Es gibt da sehr viele gute Mittel quasi, die man im Boden verwenden kann. Wir setzen quasi jetzt seit 8 Jahren nur mehr auf Kompost quasi im Weingarten, wo ich auch immer sage, die Mikroorganismen sind halt auch ganz wichtig, dass man das Bodenleben am Laufen hält. Und machen eigentlich dann auch schon seit 12 Jahren, eigentlich arbeiten wir sehr viel jetzt mit Begrünungen auch schon. Mhm. Hat sich auch viel entwickelt, weil einfach diese Trockenphasen für die Begrünung nicht ganz so einfach sind. Und die fördert halt einfach das Bodenleben und auch die Mikroorganismen dann, ja.
Du hast gesagt, vor der Schule, was hast du für Ausbildung gemacht? Wie hast du dich geschult auf das Ganze?
Ich habe die Weinbauschule in Krems gemacht. Ich war schon immer eher der praktische Typ. Ich habe mir Klosterneuburg und Krems angeschaut und mir war das immer cool. Man hat dann irgendwie die Landtechnik noch so dabei. Mhm. Deswegen habe ich eben mich für Krems entschieden. Und ich habe auch, mein Vater hat auch Krems gemacht. Mir hatte der Teil, wo man Praxis macht, was im Bereich der schulischen Ausbildung quasi ist, dass man eigentlich 12 oder 14 Monate, das kann man sich entscheiden, ob man eben Ferien haben will oder nicht, kann man zu einem Betrieb Praxis machen hingehen oder zu mehreren Betrieben. Und einen Teil kann man eigentlich auch daheim machen, wenn man das möchte. Und ja, das hat mir eigentlich gefallen, weil ja, die praktische Ausbildung in Kombination quasi mit der schulischen Ausbildung ist einfach eine tolle Kombination, weil man einfach ja, ein bisschen lernt, was geht und dann darf man es auch ausüben. Mhm. Ja.
Wir haben jetzt da öfters gehört, grüner Veltliner, roter Veltliner. Und genau für unser Gespräch jetzt da freuen wir uns ganz sehr, dass du uns einen roten Veltliner mitgebracht hast und uns schon eingeschenkt hast.
Ja, ich habe oft überlegt, was für einen Wein soll ich mitnehmen.
Prost. Prost zum Wohl.
Prost. Aber nichts spricht halt so sehr wie ein roter Veltliner. Das ist einfach eine herrliche Sorte, die was sich der so also sehr wohl halt am Wagram fühlt.
Wie ist das eigentlich, Roter Veltliner, deswegen gut am Wagram wegen den Lössböden? Oder ist das, hat da irgendwann einmal wer das angepflanzt und hat sich gedacht, das passt und die anderen haben es auch gemacht? Oder wieso steht der Roter Veltliner da?
Ja, Roter Veltliner ist ja auch schon eine sehr alte Sorte und die hat es eigentlich in Niederösterreich schon weit verbreitet eigentlich gegeben. Ist halt dann durch den Qualitätstrieb, Antrieb der Winzer quasi eher verschwunden, weil sie ja eine Massenträgersorte ist. Man hat dann angefangen, dass man sich immer mehr quasi schaut und selektiert, quasi, was sind die Rebstöcke, was nicht so viel Trauben drauf haben, eher kleine Trauben, und ist dann quasi zu der heutigen Roten Veltliner Rebe gekommen, die was eher kleine Trauben macht. Und ja, Roter Veltliner hat immer schon eine gute Versorgung gebracht. Eben Wasser und Nährstoffe war schon sehr wichtig. Der Kalkgehalt spielt eine große Rolle. Mhm. Und da spielt einfach der Wagram mit dem Lössboden einfach eine große Rolle. Auf einem Urgesteinsboden tut er sich nicht so leicht. Wir sagen immer halt, Roter Veltliner ist so die Diva vom Wagram, weil sie halt wirklich sehr anspruchsvoll ist auch in der Pflege. Und da schaut man eigentlich, was ist so der beste Boden und die beste Riede dann auch dafür, damit sie halt das optimale Potenzial ausschöpft, weil man halt wirklich sehr viel Zeit investieren muss. und dann auch ein tolles Ergebnis halt haben möchte. Ja.
Das ist die Spezialität vom Wagram, der Rote Veltliner. Ne?
Das ja, genau.
Das. Ja. Wenn man sowas nicht kennt und man möchte sowas probieren, dann sollte tunlichst Wagram auf dem Etikett stehen.
Und
weil da sind die Spezialisten dran.
Genau, und da ist das Cremige im Glas.
Das ist das Cremige. Cremig, aber er hat, finde ich, trotzdem eine schöne Säure.
Also ja, auf jeden Fall. Ja. Wir sind da eben in der Riedscheiben. Da haben wir so 20, 25 Meter Lössauflage. Man findet da keinen einzigen Stein. Mhm. Und löst das Sediment quasi. Das hat halt auch einen großen mineralischen Anteil natürlich, was dann auch in den Wein so formt. Er hat wirklich schöne Kräuternote auch und spricht halt wirklich sehr für die Sorte, weil die tolle Würze im Vordergrund steht. Ihr seht die Jahre 2025er. Ja.
Eine frische Jahr. Das ist ja das Etikett.
Ja. Ein gelbes Etikett mit einem goldenen Rand rundherum. Im Blockbuchstaben in einer Prägung steht Kolkmann drauf. Alles in schwarz eigentlich gehalten, Fels am Wagram, Riedscheiben, Rote Veltliner und in Gold steht wieder Wagram unten mittig. Auf der linken Seite ist ein Tor. Das ist eigentlich ein Logo.
Genau, das oder? Ist unser Logo, ja.
Gibt es das Tor noch?
Das Tor gibt es noch, genau, das ist unser Einfahrtstor
okay. im Betrieb, ja. Wenn man die Flasche dreht, auf der Rückseite Kolkmann, Fels, Riedscheiben, Rote Veltliner, frisch, saftig, wagramerisch. Rote Veltliner, die Ursorte des Wagrams, ganz klassisch, zarte Wiesenkräuter, frische Säure, ausgewogene Komplexität. Wagram DRC Qualitätswein aus Österreich, 13% Bio-Siegel und das Nachhaltig Austria Zertifikatssiegel. Und dann steht noch ein Wagram drauf und die Flasche ist mit einem spannenden Schraubverschluss, weil da oben sind... Da sind Bilder drauf, das schaut irgendwie ein bisschen öter ausschaut. Das, da ist eine Button drauf, die irgendwer irgendwo einleert. Und ein Handrebler, oder?
Mhm.
Was haben wir da noch alles? Jemand, der einen Korb am Kopf trägt. Cool, ist das auch irgendein Bild von der Geschichte? Oder?
Ja, ist so eigentlich in der Englischen Nationalbibliothek die allererste geschichtlich aufgezeichnete Weinlese quasi stellt es da. Also wir haben das auch auf unsere Karton drauf und auf unsere Lieferautos und so, auf unserem, ist einfach so unser Familienstich quasi, sagen wir. Weil es einfach auch, das ist ein Bild früher, die ganze Familie zusammengeholfen und das widerspiegelt uns halt auch ganz gut. Und wir transportieren das halt immer gern dezent ein bisschen mit, weil einfach, ja, das auch dazu
gehört. Die Familie das Wichtigste ist, vor allem bei 62 Hektar.
Ja.
Wie ist das bei euch aufteilt? Macht da jeder alles oder ist für jeden, kann man sagen, der Cousin macht eher die Kellerarbeit, der andere eher im Weingarten oder der Vater macht das? Habt ihr euch das auf die Rollen aufgeteilt?
Wir haben uns das zum Teil aufgeteilt, zum Teil überschneidet sich das natürlich auch. Das ist halt das Tolle bei einer großen Familie und 62 Hektar ist halt viel Platz. Jeder hat halt so seinen Bereich, für den man auch zuständig ist. Wir machen alle eigentlich im Verkauf, also wir teilen uns dann Regionen auf in Österreich und Export mache ich eigentlich ich mit meinem Cousin gemeinsam und ja, Weingarten mache ich mit meinem Papa gemeinsam und die ganze Produktion im Keller quasi, da haben wir dann quasi einen Kellermeister, der uns da unterstützt im Keller, da haben wir einmal in der Woche uns abstimmen zu dritt, also zu viert mit dem Kellermeister eigentlich und genauso hat halt jeder seinen Zuständigkeitsbereich und Familie natürlich, da jeder weiß, für was er da zuständig ist und der macht das mit bestem Wissen und Gewissen.
Vertriebskanäle von euch, wie kauft man euren Wein? Ab Hof oder online? Oder?
Ja, wir haben einen Online-Shop auch seit Corona eigentlich, haben wir davor nie so forciert, aber wir sind da immer schon ein starker Gastropartner gewesen. Also wir haben 450 Gastronomen in Österreich verteilt, die was wir direkt eben erreichen oder auch über unsere Händlerstruktur quasi. Also wir haben so Getränkehändler dann quer durch Österreich und sonst den klassischen Abhofkunden quasi bei uns in der Winothek. Und ein paar Winotheken kommen dann halt österreichweit verstreut dazu, wo man quasi unseren Wein auch kaufen kann.
Hat sich das so nach Corona, kann man sagen, hat sich das verändert, wo man sagt, man hat den Online-Shop dann dazu genommen, ist es dann auch nicht mehr gegangen, sondern es sind jetzt Leute, die früher ab Hof gekauft haben, die jetzt dann online kaufen, weil es praktischer ist für die, oder ist das wieder teilweise zurückgegangen?
Ja, ich kann das schon auch bestätigen, aber es war eben die Idee vor Corona, haben wir angefangen mit einer neuen Website. Da war dann geplant, Webshop auch schon und das dauert ewig, einmal von einer ganz alten Website einmal alles wieder neu aufrollen mit den Texten und so weiter. Und unter Corona haben wir das dann quasi gelauncht und dann haben wir einfach, ja, der erste Lockdown hat sich dann irgendwie angebahnt und dann haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir noch einen Webshop. Der war aber irgendwie gerade erst im Entstehen. Dann haben wir so eine, ja, eine Light-Version gemacht, wo einfach die Leute bestellen können und der ist halt richtig gut angenommen worden, weil einfach die Leute daheim gewesen sind. Wir waren in keinem Supermarkt und irgendwo die Leute den Wein kriegen. Gastro hat zu, wo soll ich den Wein daher kriegen. Ja. Und ja, da sind wir dann unter Corona auch viel selber ausliefern gefahren, so viele Private. War eigentlich auch im Nachhinein eine sehr schöne Zeit. Es war halt wahnsinnig lustig, weil du fährst dann zu irgendeinem Kunden hin und der gefreut sich, weil der bestellt im Internet und dann kommt der Winzer irgendwie selber vorbei und bringt dem halt, was sind denn, seine 4-5 Schachteln und so. Ja, war schon zum Teil eine lustige Zeit für uns. Und so hat halt der Online-Shop sich schon stark behauptet. Wir versuchen natürlich bis jetzt immer, dass wir den ausbauen. Ja, wir wollen halt aber nie ja, so diese Sales machen im Online-Shop. Deswegen ja, wird der jetzt nicht die Riesenmengen bewegen, weil natürlich allgemein Supermarkt und so weiter eh überall quasi für Angebote da ist. Und der Online-Shop soll halt wirklich für unsere Stammkunden eine gute Basis sein, ja, die was sagen, sie wollen jetzt eine Flasche Cold beim.
Gibt es da bei euch eine Linie, die es nur praktisch über einen Online-Shop oder nur ab Hof gibt? Oder weißt du, sagst, ihr seid ja im Lebensmittel-Einzelhandel, habt ihr da verschiedene Arten, wie sie das macht?
Ja, das kann ich auch wieder auf Corona zurückführen. Ja. Wir haben, habe ich gesagt, 450 Gastronomen da gehabt. Und dann war halt der Lockdown und von heute auf morgen, wir haben keinen Supermarkt gehabt, von heute auf morgen waren quasi alle unsere Vertriebskanäle quasi zu. Wir Mitarbeiter waren da, wir haben das eben mit Kurzarbeit und so probiert, aber war relativ schnell klar, dass der Weingarten weiter wächst. Kann man nicht sagen, jetzt machen wir zu. Und da haben wir eigentlich dann angefangen, dass wir für einen Lebensmittelhandel quasi Eigenmarke gründen quasi. Und Marianenhof heißt das quasi, das ist der Urname quasi. Meine Oma heißt Marianne und daher ist der Name früher entstanden. Den haben wir wieder so ein bisschen ins Leben gerufen. Als Tradition.
Hat die Oma ihre eigene Weinlinie.
Genau, die Oma hat ihre eigene Weinlinie, ja. Da gibt es ein paar ausgewählte Weine, genau, die was wir im Supermarkt dann verkaufen.
Und die 62 Hektar, ist das, habt ihr das schon lange, schon immer, oder ist das immer so stetig gewachsen?
Ja, also es ist immer stetig gewachsen. Mein Opa hat ja, wie gesagt, mit null eigentlich angefangen. Und wie ich eigentlich im Betrieb eingestiegen bin, haben wir noch, ich glaube, 30 Hektar gehabt oder so. Und seit ich eigentlich im Betrieb bin, haben wir das auch aufgestockt. Ja, es sind natürlich Betriebe quasi in Fels einige gewesen, wo die Kinder quasi einen Job quasi erlernt haben und nicht mehr sich so im Weinbau verbunden gefühlt haben. Und da haben wir quasi die Flächen übernehmen können. Und sind natürlich dadurch auch jetzt ja quasi dabei, dass wir die Weingärten auch nicht auspflanzen, weil das halt zum Teil auch sehr alte Reben sind, was halt uns auch ermöglicht, alte Klone wieder neu zu entdecken. Sachen, was man jetzt gar nicht am Schirm hat, einfach dann zu verkosten, wenn man es im Keller extra ausbaut. Und ja, so hat das sich entwickelt eigentlich. Und
das heißt, es kommt dann eine Firma her, die einen Klon produziert aus euren eigenen alten Rebanlagen.
Genau, wir haben eigentlich eine Rebschule, die wir dann die Reben aussuchen quasi, wo die Trauben besonders gut schmecken. Wir schauen das auch bei der Ernte an. Und dann wir die markieren und die schneiden dann quasi nach der Ernte die Triebe ab und machen daraus quasi dann die Veredelung machen es dann. Und daraus entstehen dann quasi die jungen Reben wieder. Genau, wird dann mit der amerikanischen Rebe veredelt und die Urrebe quasi oben dann, ja.
Kann man sich das so vorstellen, dass ich sage, die haben dann schon was dort und ich rufe dann an und sage, ich brauche jetzt von meiner, wie so eine Bibliothek?
Ja. Oder? Ja, genau, da gibt es auch so eine Art Bibliothek, also man kann dann wie aus einem Katalog eigentlich die Reben auch bestellen. Man hat halt dann das Thema, dass jeder andere Winzer natürlich dieselben Reben auch hat. Also die Besonderheit ist natürlich schon da, wenn man sagt, man hat die Basis von besonderen Rebsorten am Betrieb. Und die rodet man irgendwann einmal, dann hat man die ja natürlich nicht mehr. Und das ist tatsächlich uns einmal ganz bewusst geworden. Aber einen Chardonnay-Klon, den haben wir leider nicht veredelt und gerodet. Ja, den reden wir ein bisschen bis heute noch. Aber so ist es halt daraus. Dadurch schätzt man halt dann die Natur dann umso mehr, weil die dann irgendwie den Einfluss stark prägt. Und ja, aus dieser Bibliothek an Reben kann man dann aussuchen, was man gerne hätte. Und wenn man sagt man, wie eigene Klone quasi haben, dann machen das die Rebschulen, dass die für einen selbst quasi die Reben veredeln.
Du hast gesagt, ab Hof, Winothek habt ihr. Gibt es Veranstaltungen bei euch am Weingut, die so alljährlich wiederholt werden?
Ja, genau. Wir haben unser jährliches Frühlingserwachen, erstes Maiwochenende immer, wo wir quasi unsere ganzen Kunden einladen. Jeder, der Lust und Laune hat, ist eben im Rahmen des Wagram ab Hofs, quasi, also die ganze Region hat da offen. Und da kann man bei uns die Weine probieren, Kellerführungen machen, ein bisschen kulinarische Sachen gibt es auch. Und ja, dann haben wir eigentlich dieses Jahr gestartet mit einer Afterwork-Serie. Also wir haben jeden ersten Mittwoch im Monat haben wir eine Afterwork-Lounge quasi, wo die Leute nach der Arbeit einfach kommen können am Mittwoch. Ab 17 Uhr startet es und ganz entspannt ein paar kleine Häppchen gibt es da, so französisch angehaucht, also Prosciutto, so ein bisschen Antipasti. Und unsere Weine halt dazu, es gibt dann immer ein Thema, das rennt jetzt über den ganzen Sommer eigentlich bis im September. Und da ist quasi Winter, dann Winterpause, nächstes Jahr werden wir das dann auch wieder fortsetzen. Aber das ja, wird sehr gut auch nochmal gerade auch von den Einheimischen, weil einfach die sagen ja, am Land Wirtshäuser gibt es eher wenige, wo man dann entspannt quasi in einem Garten sitzen kann. So, und da kommen sie gern zu uns. Und ja, was wir dann auch noch seit letztem eigentlich gestartet haben, wir, ja, ich wünsche mir eigentlich immer so ein Konzert, so Musik und Wein, die Kultur gehört irgendwie zusammen. Und da haben wir letztes Jahr gestartet mit Kultur beim Winzer, haben wir da auch gemeinsam gemacht. Ein Konzert im Sommer.
Bei euch im Weingut dann?
Bei uns im Weingut, genau. Das machen wir vor der Winothek in der Wiese. Das ist dann so ein Open-Air-Konzert, ganz entspannt. Die Leute kommen zu uns, dann ein bisschen Wein verkosten und dann startet quasi das Konzert auf der Wiese. Und da war letztes Jahr der Nino aus Wien da, so ein Klassiker quasi mittlerweile schon. Und hat da quasi die Leute recht gut musikalisch begleitet und dann die Kombination mit dem Wein war einfach herrlich. Und dieses Jahr am 21. August haben wir wieder ein Konzert, da kommt die Pipa und die macht da auch ein ganz entspanntes Konzert mit quasi den Weinen vorweg. Und wird recht lustig, weil für die Leute ist das ganz ungezwungen immer. Man kauft natürlich schon so eine Karte und so, dass man reinkommt, aber man darf sich auf die Wiesen sitzen, stöhnen, liegen wir im Liegestuhl auch ganz entspannt. Das ist jetzt nicht so ein Konzert, wo Massenauflauf da ist, wo man Einlass quasi schon eine Stunde vorher wartet, dass man ja am besten Platz kriegt. Sondern ja, es ist wirklich ganz entspannt. Jeder kann sich währenddessen ein Glas Wein holen oder so und ganz entspannt da das genießen.
Wen trifft man da von euch, von der Familie bei solchen Veranstaltungen? Gibt es da noch Geschwister oder Cousinen oder so?
Ja, es sind eigentlich alle mit dabei. Also natürlich die Kernfamilie angefangen, aber bis hin zur Cousine von meinem Papa sind da alle dabei, die Schwester von meinem Papa dabei. Und ja, wir sind da schon ein Team aus 15, 20 Leitern in Summe, wo man dass wir die Leute auch bewältigen können. Wir haben da so 200 Gäste und wir sind ja das jetzt nicht gewohnt. Wir machen das jetzt nicht jeden Tag.
Aber ihr macht
das
selber.
Wir machen es selber, genau. Mhm. Und dadurch sind wir personell halt ein bisschen mehr bestückt, aber dafür können wir halt auch alles reibungslos ablaufen lassen. Und ja, meine Schwester und meine beiden Großcousinen, also mein Cousin quasi, die Kinder, die machen dann immer den Eintritt und so quasi, also Karten einlösen und so. Und ja, da sind wirklich alle entspannt. Also die ganze Familie hilft da zusammen, dass das auch für die Gäste ein schöner, entspannter Abend wird. Aber die Gäste, die sagen auch, ja, sie lieben das, weil einfach die Familie da steht, die sind dann auch Einheimische aus dem Ort und so, die kennen dann auch die ganze Familie, das ist dann immer recht lustig und nett, ja.
Kauft man sich da Karten im Vorfeld oder kann man da einfach hinkommen und dann, oder passiert dann sold oder ausverkauft oder so?
Ja, letztes Jahr war es ausverkauft quasi, wie es dieses Jahr ist, wird sie dann zeigen, die zahlen schon momentan aus, also wenn wir ausverkauft gehen. Ja, sonst quasi auf ticketladen.at kann man quasi die Karten kaufen und oder auch Abruf bei uns. Und beziehungsweise ja, wird sie dann zeigen, wo wir eine kleine Abendkasse dann quasi machen. Das
wird sie dann zeigen. Jetzt bist du und der Cousin die neue Generation, gibt schon wieder eine weitere Generation. Ist da schon was vorhanden oder in Planung?
Ja, es ist was vorhanden. Also ich habe zwei Kinder. Okay. Mein Sohn heißt auch Horst. Okay. Was eine Überraschung ist. Der vierte eigentlich.
Der vierte Horst, ja.
Und wir haben letztes Jahr im Juli eine Tochter gekriegt, die Luise.
Okay.
Und genau, also mein Bub ist vor einem Monat jetzt fünf geworden.
Okay.
Und er ist immer voll dabei.
Also Traktor fahren nochmal interessant. Und ja, genau. Aber ist auch schon für die nächste Generation gesorgt.
Wir haben das schon mal bei einem Podcast, haben wir das schon gehört, dass quasi da das klar war. Das war die Familie Schupp, ne?
Ja.
Wo er gesagt hat, zu der Freundin, gleich beim ersten Date, sollten wir Kinder kriegen, dann hast das Kind Georg Schupp, ja. Ist sehr okay. Weil sonst brauchen wir sie gar nicht weiter treffen.
Okay, ja, es ist ein starkes Kriterium. Nein, bei uns war das ja so, ich wollte eigentlich den Namen Horst jetzt nicht so aktiv haben, aber meine Frau und ich haben dann so überlegt und sie hat gesagt, ja, warum nehmen wir ihn nicht Horst? Und dann habe ich so gesagt, ja, eigentlich, weil die Verbundenheit mit der Familie und so, ja, war ja auch schade, wenn ich ihm das wegnehmen würde, weil es ja, steht ihm zu, klingt jetzt blöd, aber es ist irgendwie die Tradition, die meine Vorfahren da halt angefangen haben und somit ist das ein schöner Streifzug, dass er das auch nicht blockieren mag. Ja.
Oft kann man sich ja mit einem zweiten Vornamen oder so noch die Option offen halten.
Haben wir, ja. Das heißt Andreas Maxim. Also. Ja.
Wo siehst du euch ein Weingut in 10 Jahren?
Ja, wir wollen uns immer natürlich mit der Qualität verbessern. Für uns war jetzt quasi biologischer Weinbau der letzte riesige Schritt eigentlich, oder große Schritt für unseren Betrieb. Und ich mag natürlich immer mehr hinweggehen, dass wir noch mal ein bisschen mehr auf gereiftere Sachen gehen, auf ein bisschen so das, was man nicht überall kriegt, so also ein bisschen Raritäten. Gerade der Roter Veltliner eignet sich dafür, dass man eben die Reserven ein bisschen stärker ausbaut. Da sind wir jetzt eh schon mit dabei, dass wir das auch immer quasi erweitern. Wir setzen auch immer mehr quasi ein bisschen auf so Burgundersorten. Grüner Veltliner gibt es in ganz Niederösterreich und ein bisschen Alleinstellungsmerkmal sind halt doch so Burgunder, Roter Veltliner natürlich auch, die was dann unser Portfolio abrundet. Und ja, wir wollen jetzt nicht weiter wachsen, also das ist immer so eine Frage, wollt ihr dann noch weiter wachsen, wenn die letzten Jahre so quasi waren, aber nein, wir haben eben gesagt, wir wollen quasi die Qualität einfach noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Gerade im Weingarten sind wir jetzt bei einem guten System, sage ich halt einmal so, wo man auch sehr gut mit der Natur zusammenarbeiten kann, eben gerade mit den Begrünungen war es jetzt nicht ganz so einfach wegen der Trockenheit und das ist einfach noch mal das Fingerspitzenwinzergefühl daraus, dass wir da den richtigen Weg in Zukunft machen.
Der älteste Jahrgang, der noch käuflich erwerblich ist?
Ist ein Roter Veltliner 2013. Habe ich ja sogar Flaschen heute mitgebracht.
Wirklich, sehr ja. Schön. Ich sammle ja. 13 und 15. Wirklich? Ich hoffe, ich darf die nicht mitnehmen.
Ja, wir sind quasi 2014 eben 50 Jahre alt geworden und da haben wir quasi so vorher einen Jahrgang quasi gegründet, also angefangen, dass wir einen besonderen Wein halt machen. Roter Veltliner Vision ist meinem Großvater eigentlich für meinen Großvater gebrandet eigentlich. Mhm. Also er ist da drauf mit seiner Handschrift und ist ein Roter Veltliner, der 20 Monate im Akazienfass im Großen war und 12 Monate im Eichenfass. Das Holz ist aber nicht spürbar, der Roter Veltliner ist im Vordergrund, es waren lauter gebrauchte Fässer quasi. Und bis jetzt in vielen Restaurants einfach ein bisschen ein Must-Have, wenn jemand eine Spezialität sucht. Und wir haben damals eine große Menge zurückbehalten, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen, dass der Wein in 10 Jahren dann nochmal am Markt kommt. Und sie dort behauptet, dass man einfach ein bisschen zeigen kann, was für Potenzial quasi im Wagram im Roten Veltliner steckt.
Mhm. Schön, schöne Idee.
Wenn sie so zusammensitzt in der Familie, was erzählen da die Vorgenerationen, was klimatisch sehr verändert hat? Was für Herausforderungen sind da jetzt da? Merkt ihr da was? Müsst ihr anpassen?
Ja, mein Opa hat schon immer gesagt, wenn wir einen Pflanzenschutz geplant haben, ich habe immer ins Handy geschaut, sage ich, ja, in 2 Stunden regnet es, wir brauchen jetzt nicht mehr zum Spritzen ausfahren, hat er gesagt, du gibst es weg, der Himmel kommt immer vom Himmel. Und er hat da natürlich schon immer seine Schmähs gehabt, die er uns ein bisschen weitergegeben hat. Ja, prinzipiell der Niederschlag hat sich schon stark verändert. Die Mengen sind eher, würde ich jetzt einmal sagen, gleich geblieben. Ganz bisschen schon zurückgegangen, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend für den Weinbau. Aber die Verteilung ist halt extrem geworden. Also es gibt da viel mehr Monate, wo es einfach trocken und heiß ist. Und viel mehr Starkwetterereignisse. Auch so diese Grappelschauer, wie man es klassisch von April kennt, die hat man eigentlich irgendwie schon den ganzen Sommer über. Ja. Und die setzt uns halt ein bisschen dazu. Ja, mein Papa hat dann eigentlich angefangen, 2015 war da eigentlich so eine Phase, wo wir jedes Jahr immer ein bisschen einen Hagel gehabt haben. Ja, 2015 war dann einer der stärksten Hagelereignisse bei uns. Direkt eigentlich nach dem Austrieb im Mai, Anfang Mai eigentlich, 2. Mai glaube ich, um 2 in der Früh oder so. Und da haben wir dann eigentlich angefangen mit Hagelnetz. Also wir haben alles unter dem Hagelnetz auch, einfach, dass die Weingärten geschützt sind. Und ja, so müssen wir halt schauen, dass wir mit der Natur quasi ganz gut auskommen.
Das heißt, das ist zwar mehr Aufwand, aber dafür halt ein bisschen Sicherheit, oder?
Genau, ja, es ist auch für die Reben gerade so starke Hitzephasen, man sagt, da ca. 5% hat man Beschattung, also gerade Sonnenbrandgefahr und so weiter, auch die Rehe, der Wildverbiss und Vögel, also man hat da quasi viele Benefits, aber der Teil ist halt wirklich, man muss die Hagelnetze aufwickeln, wenn man irgendeine Grünarbeit macht, zum Beispiel Jäten oder so, kann man nicht durchgreifen, sondern man muss die einfach raufrollen. Und bei uns bleiben die das ganze Jahr am Weingarten auch und werden dann quasi nur zu einer Rolle ganz oben am obersten Draht quasi fixiert.
Dann
Genau. Und dann kann man die Ernte machen und über den Winter bleibt das da. Und direkt nach dem Rebschnitt, nach dem Anbinden, lassen wir es wieder hinunter, dass quasi seit Anfang an die Rebe geschützt ist. Und ja, es ist einfach eine gewisse Sicherheit halt auch für uns und für unseren Ertrag dann auch. Ja.
Wie erntet ihr? Als 60 Hektar, kann ich mir jetzt vorstellen, dass das ein Vollernter ist oder so?
Genau, wir haben selber einen Traumvollernter. Bei uns hat sich eigentlich über die Jahre so herauskristallisiert, dass wir das Hagelnetz in der Früh aufwickeln während der Ernte und dann gehen wir einmal mit der Hand durch quasi und dann alles, was jetzt nicht so für die Qualität passt, rausernten. Also wirklich die perfekten Trauben bleiben dann nur im Rebstock und dann kommt der Traubenvollernter und erntet nur perfektes Traubenmaterial ab. Wir haben dann am Traubenvollernter noch mal ein Sortierband drauf, quasi, also der dort noch mal nachselektieren. Aber im Prinzip ist schon mal alles vorselektiert. Mhm. Alles, was dann für unsere Lagenweine ist, machen wir quasi mit der Hand. Und so haben wir das quasi herausgearbeitet uns. Ja, gerade in so extrem heißen Jahren ist es einfach ein Vorteil, auch, weil wir in der Nacht die ernten können mit dem Traubenvollernter. Da wird am Vortag quasi alles vorbereitet.
Stirnlampen.
Ja. Und da fangen wir meistens eben so um 4 in der Früh oder so an, dass wir dann in der Früh gleich durchstarten. Und es geht dann eben maximal bis um die Mittagszeit, weil dann hat die Trauben schon wieder, weiß ich nicht, 30, 35 Grad. Und tut man sich dann bei der Pressung und bei der Saftverarbeitung einfach ein bisschen schwieriger.
Du hast vorher das Must-Have in der Gastronomie angesprochen. Das heißt, ihr seid auch in der Top-Gastronomie vertreten. Was sind so die Länder oder die Kunden, die du so herausstreichst, was dich besonders freust darüber, wenn wir sie so nennen können?
Also der Hauptteil von unseren Weine bleibt natürlich in Österreich, aber wir haben sehr, sehr viele Exportländer, wo wir die Weine hinverkaufen. Allen voran ist eigentlich Holland, wo wir eine ganz gute Partnerschaft haben, weil das auch schon, die Leute kennen ein bisschen auch zur Familie. Also da haben wir einen ganz guten Partner, der bei allen Events aus unserem Betrieb kommt. Ich war jetzt vorige Woche gerade erst bei ihm auf der Hausmesse in Holland. Und ja, dann natürlich Belgien, habe ich auch sehr gute Freunde, wo wir auch viel Wein hinverkaufen dürfen. Sonst Schweden, ein bisschen Kanada fangen wir jetzt da gerade an. Sonst Polen, Tschechien, also der Hauptteil bleibt immer in Europa, genau. Also, ja.
Und das ist, da habt ihr immer Händler quasi dann dort vor Ort, die dann...
Genau, da haben wir Partner vor Ort, die dann wieder die regionale Gastronomie beliefern. Gerade je weiter was weg ist, desto schwieriger ist, dass du quasi nur kartonweise oder palettenweise dann, also palettenweise geht dann schon, aber kartonweise hinschickst und das Restaurant, du hast ja dann schwer, wenn es Paletten bestellt mit Einlagern und so. Deswegen haben wir das immer schon angefangen, dass wir ja dort einen Partner suchen, die uns stark unterstützen. Wir unterstützen die dann quasi beim Verkauf, auch ein bisschen auch beim Marktaufbau für österreichischen Wein, machen mit denen Verkostungen, fahren zu Restaurants hin.
Was du dann hin zum Beispiel und...
Genau,
wir
haben eben das jetzt so gehabt, am Sonntag war die Hausmesse im so Twentschweinhaus heißt das, der Händler quasi, und da haben wir die Hausmesse gehabt am Sonntag und am Montag, Dienstag haben wir jeden Abend quasi so ein Wein-and-Food-Pairing gehabt quasi, wo wir dann ein Menü gibt es dann und im Restaurant gibt es dann unsere Weine, als Winzer stelle ich mir vor, gehe dann von Tisch zu Tisch und die Leute... Ja, fragen dann immer, was, du bist wirklich aus Österreich extra für uns daher gereist und so, ja, macht recht viel Spaß, man lernt viele Leute kennen und ja, die haben dann natürlich eine gewisse Verbundenheit zum Winzer, ist natürlich der Benefit auch, weil wenn die einen Winzer kennen, dann sind sie natürlich dem auch treu, ja.
Für das machen wir ja den Podcast, damit man die Winzer kennenlernt.
Genau, damit man nicht nur die Flasche kennt und das Etikett, sondern dass man halt weiß, wer dahinter ist. Wie klingt die Stimme, was hat der für Ideen, was hat der für Ansichten und so vom Leben oder vom ganzen Ding, dass man halt ein bisschen mehr von euch her zeigt.
Charakter dahinter kennenlernt, ja, genau. Genau. Das.
Was ist denn dein liebstes Monat im Winzerjahr? Gibt es uns?
Ich würde jetzt einmal September behaupten. Mhm. Aber eigentlich nicht wegen, also die Weinlese ist natürlich auch sehr schön. Wir haben da ganz schöne Momente, wenn man wirklich die Top-Weine dann auch quasi ernten darf und pressen darf. Aber für mich ist schon natürlich übers Jahr gesehen jetzt ein bisschen Anspannung. Wir sind natürlich in der Natur zu Gast und auch von der Natur abhängig. Und für mich ist das Ganze ja so jetzt nicht Stress, aber es ist natürlich eine gewisse Anspannung im Hintergrund. Es kann jederzeit irgendwas passieren, wo man nicht darauf vorbereitet ist, jetzt sei es uns zu Regen irgendein Fallen ist oder Hagel oder irgendwelche Heißperioden quasi, wo die Rebe dann darunter leidet. Und im September habe ich eigentlich keinen Einfluss mehr darauf. Also Pflanzenschutz, Laubarbeit, das ist alles erledigt. Und dann warten wir noch mal ein bisschen, die Ernte beginnen dürfen. Und da fällt mir so ein bisschen eine Last vor die Schultern, weil ab dann kann ich sagen, ja, ich habe mein Bestmögliches getan. Alles, was in meiner Macht steht. Die Laubarbeit ist halt ein großer Regelparameter, wo man viel machen kann, dass man quasi die Blätter wegtut und dann die Traube quasi noch da hängt, dass sie austrocknen kann, wenn es viel regnet. Und das muss man einfach im Sommer schon entscheiden und da ist im September die Entscheidungen sind dann schon passiert.
Also ja, du warst die richtige oder die falsche. Ja, ja.
Genau, und da kann ich dann nur mal sagen, ja, wenn es jetzt gut gegangen ist, dann freue ich mich sehr. Genau, fällt mir so eine Last vor die Schultern. Und sonst, wenn es halt nicht gut gegangen ist, gibt es vielleicht auch Jahre, die was nicht so schön gelingen. Dann muss man halt das Beste draus machen. Das wird dann zwar fordernd und anstrengend, aber ja, das sind dann, ist dann immer der schönste Monat. Aber bis jetzt ist noch alles gut gelaufen. Wir sind da sehr zufrieden mit den letzten Jahren.
Du hast gesagt, ihr teilt euch alles auf, aber was ist dein Lieblingsplatz im Weingut? Wo bist du am liebsten? Wo sagst du, fühl mich am wohlsten? Bist du lieber im Keller oder bist du lieber am Traktor oder bist bei den Leuten in der Winothek?
Ja, es ist eigentlich immer situationsabhängig, weil im Frühjahr sind sehr viele Veranstaltungen, was jetzt mittlerweile schon bis im Sommer dauert. Im Winter freue ich mich schon immer, wenn ich wieder rauskomme. Den neuen Jahrgang, was ich im Keller kennengelernt habe, durch die Verkostungen, durch einfach küvettieren im Keller, die Weine vorbereiten, freut man sich, wenn man es dann endlich den Kunden präsentieren kann. Was haben wir jetzt das ganze restliche Jahr gemacht? Darf man dann ein bisschen erklären. Das ist so im Frühjahr einfach das Schönste, wenn ich dann noch auf die Proben fliegen kann, nach Paris fliegen kann, auf die Wein Paris. Und dann denen Leuten erklären kann, was man halt so sich dabei denkt und gemacht hat über den Jahrgang. Aber ja, wenn dann der Marathon so gelaufen ist, freut man sich auch, wenn man dann an meinem Traktor sitzt und einen Tag für sich hat.
Kann sich.
Ja, wo man nicht den ganzen Tag halt reden muss.
Und Podcast oder, hört.
Ja.
By the way, liebe Leute, wieder alle schön brav folgen.
Und auf die Glocke.
Auf die Glocke drücken, damit ihr keine Folge verpasst.
Genau. Ja, ich bin selber Follower und nutze das sehr gern bei langen Lieferfahrten oder so, dass ich nicht müde wäre oder einfach, weil man immer wieder was Neues hört und auch so als Winzer halt ein bisschen weiterentwickeln will. Da hört man immer wieder neue Ideen von anderen Winzer. Ja, das ist so. Ja.
Das soll das Coole daran. Dann kennst du ja unsere letzte Rubrik im Gespräch. Das ist das kleine Verhör zum Schluss. Da ziehe ich mich immer zurück und trinke noch ein bisschen vom Wein und die Korne führt das Gespräch.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte. Ja, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Was ich nicht mehr machen möchte, sind so einfach Dinner in den Tag oder so Sachen.
Ah.
Weil gerade beim Wein lasse ich mich gerne überraschen, aber beim Essen eben nicht.
Ja.
Ich sehe immer ganz gern das, was am Teller ist, was im Glas ist, das da lasse ich mich wirklich überraschen, aber beim Dinner in den Tag.
Schau, das sind wieder total unterschiedlich, weil mir taugt es richtig.
Ja.
Also das,
wirklich?
Ja, also das, ich kenne das wirklich, also mindestens einmal im Jahr machen oder so irgendwie. Ja. Ich habe das mit meinem Mann war ein erstes Date eigentlich, also ziemlich am Anfang dieses Dinner in den Tag. Und mittlerweile gehen wir mit der Tochter hin, da waren wir am Anfang, haben wir sich gedacht, hoffentlich 14 sind nicht und so. Aber der hat das auch viel getaugt.
Ja.
Also so sind wir alle unterschiedlich.
Ich liebe es sogar, wenn dann ein bisschen erklärt wird, was das Essen so alles ist und was sie die Küche dabei gedacht hat.
Und wie es so ausschaut. Das, und,
ja.
Hast du recht, ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Ja, der beste Weinmoment meines Lebens. Gibt es sehr viele, direkt jetzt einen expliziten Moment, fällt mir jetzt so gar nicht ein. Ich würde immer sagen, mit der Familie so Wein genießen, über Wein philosophieren, sind immer eine der schönsten Momente, weil wir da natürlich ein bisschen auch über die Zukunft der Weine nachdenken, wo wollen wir mit dem expliziten Wein, den wir dann verkosten, auch hin. und was können wir für Schraufel machen. Jeder hat so seine eigenen Ideen oder hat wieder was anderes gehört und da kann man einfach philosophieren, open end, also ohne Limit.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich
als ja, das war in Düsseldorf, das vergiss ich nie, nach der Probe an einem anstrengenden Abend mit einem Kunden, wo ich dann noch wo was essen und mit meinem Cousin und ich und dann sind wir was essen gegangen und hat alles super gepasst. Wir haben dort, glaube ich, einen Wein aus Lugano getrunken, also einen Lugano quasi. Und dann wollte man einfach noch irgendwo anders hin, was trinken, ein Glas Wein. Und da waren wir da in einer Gegend quasi, wo es ein gutes Restaurant gegeben hat und ganz gut bewertet da. Sind wir halt rein und dann war einfach das Weinservice ein bisschen katastrophal. Ich habe dann einen Wein bestellt, also ich habe Praxis in Deutschland gemacht und habe dann einen von einem Kollegen, den ich dort kennengelernt habe, bestellt. Und die haben das nicht zusammengebracht, dass die den Wein da mir quasi einschenken. Also die haben immer, zuerst, ich wollte einen trockenen Riesling habe ich bestellt, dann ist er hergekommen mit einer Flasche, einen halbtrockenen Riesling. Habe ich gesagt, nein, das ist jetzt nicht der Richtige. Dann ist er mit einem Weißburgunder hergekommen. Wahrscheinlich hätte ich den einfach nehmen sollen, aber ich habe gesagt, nein, ich hätte gern den, weil mit dem Minzer habe ich auch am Vortag geredet gehabt und deswegen, ja, aber das hat nicht funktioniert. Und ja, wir haben dann einfach das genommen, was er dann als drittes gebracht hat.
War okay, das selbe Gegend, aber ja. Wir haben jetzt einen Durst, bitte lass das jetzt da.
Ja, ja.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es.
Das fällt mir ganz schwer, weil ich bin so einer, der immer ganz launisch die Weine aussucht, wie ich gerade drauf bin. Aber gerade Grüner und Roter Veltliner sind so die zwei Favorites, weil die einfach auch sehr vielschichtig sind. Also gibt es von einem leichten Fruchtigen bis hin zu was ganz was Kräftiges im Holzausbau. Also das sind die beiden Rebsorten, die für die schlagen trotzdem mein Herz.
Mein perfektes Katerfrühstück nach der Messe in Düsseldorf, wenn ich Wein kriege.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers als Winzer. Nein, ja. So ein Pfiffbier tut immer ganz gut, so als Erfrischung, muss man schon sagen.
Mal schon gehört, ja.
Ja. Jetzt führen meine Fragen auf mein Zettel und ich sollte es eigentlich schon wissen. Noch,
das ist das Wissen, ja. Noch so, ich kann da helfen. Ja, mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Danke.
Ja, mit einer Person, also sind oft auch Kunden quasi, wo ich sage, da finde ich die Person auch wieder, die was gerne experimentiert, wo ich sage, ich bestelle einfach irgendwas von der Karte, was ich noch nicht kenne. Also, weil oft trinken die Leute das, was sie kennen und ich bin eher so das Gegenteil. Ich habe erst einen Pinot Noir aus Teneriffa getrunken und ja.
Und wen hast du dann gern bei dir daneben sitzen, außer der Frau?
Also mit unserem Kellermeister kann ich das auch ewig lang machen, aber mein Papa und eigentlich auch meine Oma, mit der kann ich auch viel über Wein reden.
Ja, ja. Cool.
Sehr cool.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Ja, ich habe einmal den Wein ausgesucht und die Weinkarten habe ich dann ewig lang studiert. Alle anderen haben schon die Vorspeise da gehabt und dann hat es ein bisschen gedauert, wie ich quasi den Wein bestellt gehabt habe. Dann ist der nicht gleich gekommen und dann war schon die Hauptspeise da. Das habe ich irgendwie sehr peinlich empfunden, weil ja, ich eigentlich den Wein halt perfekt auswählen wollte.
Das war in so einer schönen Weinkarte versunken.
Aber ja, wirklich. Das.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe?
Wenn ich es jetzt vom Essen auf den Wein leiten darf, ganz gern leicht gekühlten Pinot Noir, gerne was ganz Kräftiges, aber wirklich leicht gekühlt, weil Pinot Noir einfach so das hergibt, dass er leicht gekühlt ganz andere Aromen einmal zeigt.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, vielleicht einen sehr gut gereiften Roter Veltliner. Vielleicht auch Roter Veltliner 2013.
Ja, das geht bestimmt noch. Ja. Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Ja, ein Wein, der mich verbindet mit der Familie. Vielleicht eines der Meisterstücke, die wir gemeinsam mit der Familie kreiert haben. Eben mehr unser kräftiger grüner Veltliner Reserve, wo wir dann wirklich unsere ganzen Meinungen der Familie mit einbringen. Oder eben auch unser Roter Veltliner, wo quasi sehr viel diskutiert wird in der Familie, jede Meinung dazu kommt und ja, würde mich sehr freuen, wenn das so mein Abschiedsgetränk ist.
Wir dürfen uns bedanken für ein aufschlussreiches Gespräch. Mir fällt auf, du bist sehr auf Wein getrimmt, dein Leben ist Wein und Wein ist dein Leben. Vielleicht sehen wir uns mal wieder oder hören wir uns wieder beim Gespräch und in diesem Sinne, Prost, Mahlzeit.
Prost.
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 Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.